SRF 2 Kultur.
Zum heutigen Kontext begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Seit gestern Abend diskutieren in Genf der russische und der amerikanische Außenminister über die Syrien-Krise. Und in unserer Live-Sendung wollen wir jetzt den gegenwärtigen Stand dieser Krise auch diskutieren. Aus Berlin ist deshalb zugeschaltet der Nah- und Mittelostexperte Michael Lüders. Herr Lüders, wie sehr beruhigt Sie es denn, dass sich da im Moment die Herren Kerry und Lavrov in Genf an einen Tisch gesetzt haben?
Schönen guten Morgen, Herr Schulz. Zunächst einmal ist es natürlich zu begrüßen, dass die beiden sich zusammengerauft, zusammengefunden haben, auch wenn natürlich die Vorgeschichte dieses Treffens jetzt in Genf eine sehr ungewöhnliche ist. Wir erinnern uns, vor ziemlich genau einer Woche hatte John Kerry, der amerikanische Außenminister, bei einer Pressekonferenz in London eher beiläufig auf die Frage eines Journalisten, ob es denn noch irgendetwas gäbe, was die Amerikaner von einem Angriff abhalten könnte, erwidert, naja, dann müssten die Syrer halt innerhalb kürzester Zeit ihre gesamten Chemiewaffenbestände abrüsten, um sofort nachzuschieben. Das wird natürlich nicht geschehen. Und womit er wohl nicht gerechnet hat, war, dass der russische Außenminister Lavrov diesen Ball sofort aufgenommen hatte und wenige Stunden später sagte, das geht in Ordnung, wir haben das Okay auch der syrischen Regierung. Der syrische Außenminister gab ebenfalls sein Okay für diesen Vorschlag, die Chemiewaffenbestände in Syrien abzurüsten. Und damit war natürlich die amerikanische Diplomatie völlig perplex, damit hatte man nicht gerechnet und es war eine wirklich heikle Situation für den amerikanischen Außenminister, der durch seine fast schon flapsige Bemerkung ja der russischen Seite eine Steilvorlage geliefert hatte. Und Russland und natürlich das syrische Regime, sie sind die großen augenblicklichen Gewinner dieses Pokerspiels, bei dem die Amerikaner wirklich nicht mit klaren Karten spielen. Jetzt trifft man sich in Genf, das ist gut. Auch wenn natürlich der Weg, der vor den Verhandlungspartnern liegt, noch weit ist. Wie macht man das, Chemiewaffen zu beseitigen in einem Bürgerkriegsland?
Ja, das ist die große Frage, die eben jetzt auch heute noch den ganzen Tag dann in Genf diskutiert werden soll. Aber trotzdem, auch wenn Sie sagen, also Putin hat bisher gewonnen in diesem Prestigekampf auch zwischen den beiden Präsidenten, immerhin zeigt doch dieses Treffen da in Genf, dass nach diesen Tagen des Säbelrasselns sowas wie das diplomatische Primat mal wieder gilt.
In der Tat. Und es ist ja immerhin bemerkenswert, dass die russische Seite auch ihre Bereitschaft zeigt, dieses zu tun. Es war ja in den letzten Wochen immer wieder zu vernehmen aus Washington und anderen westlichen Hauptstädten, dass Russland der alleinige Verhinderer sei für eine Friedenslösung in Syrien. Aus westlicher Sicht nahm man es den Russen sehr übel, dass sie durch ihr Veto im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unmöglich machten, dass eine militärische Lösung dieses Konfliktes eine völkerrechtliche Grundlage bekommen könnte. Dieses Veto der Russen hat in der Tat den Bürgerkrieg verlängert, aber umgekehrt haben natürlich auch die westlichen Staaten einen großen Fehler gemacht, an den sie nur ungern erinnert werden. Sie haben viel zu früh auf das falsche Pferd gesetzt, wenn ich so sagen darf. Sie gingen davon aus, dass Bashar al-Assad nach 6, 7, 8 Monaten des Aufstandes schon irgendwie gestürzt werden würde, so wie das in Libyen mit Gaddafi der Fall war. Aber Bashar al-Assad zeigt sich als sehr, sehr resistent. Er ist heute stärker, als er es je zuvor war. Die westliche Strategie ist nicht aufgegangen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man orientiert sich an den Realitäten und passt seine Strategie den Realitäten an. Diesen Weg mögen die westlichen Staaten aber bislang jedenfalls nur sehr zögerlich gehen. Oder aber man versucht, den Druck zu erhöhen in der Hoffnung, den ursprünglich eingeschlagenen und als unrealistisch erkannten Weg gleichwohl fortzusetzen. Das ist die schwierige Lage und Nutznießer dieser nicht ausgereiften Politik westlicher Staaten sind Russland, ist das russische Regime. Und man wundert sich schon, dass Barack Obama, der gewiss keinen Krieg will, aber doch immer wieder damit gedroht hat, dann im letzten Moment zögerte, den Congress, das amerikanische Parlament, in die Entscheidungsfindung einbezog. Er muss doch eigentlich gewusst haben, dass er dort keine Mehrheit haben wird. Erst recht, nachdem sein Amtskollege John Cameron in London eine sehr ähnliche Erfahrung bereits machen musste.
Ja, und nun also diese Konferenz, das finde ich jetzt noch ganz spannend, dass die in dem berühmten Konferenzhotel Interconti mal wieder stattfindet in Genf. Das ist das Hotel, wo man sich während des Kalten Krieges getroffen hat, als man sich in den Hauptstädten gegenseitig nicht besuchen wollte und konnte. Also man kommt wieder in die Schweiz auf neutralen Boden. Das zeigt ja irgendwo auch, dass das Verhältnis der beiden großen Mächte ziemlich angespannt ist.
Das ist es in der Tat. Das ist überaus angespannt. Mein Eindruck ist, dass man in den westlichen Hauptstädten, vor allem in Washington, auch nach dem Ende der Sowjetunion, Russland nie anders gesehen hat als einen potenziellen Rivalen, als einen Gegner. Vielleicht nicht notwendigerweise als einen Feind, aber doch zumindest als jemanden, dem man nicht unbedingt über den Weg trauen sollte. Im Rückblick gesehen muss man sagen, dass hier nach 1989 viele Chancen verpasst worden sind und die Renitenz der russischen Seite in der Causa Syrien ist sicherlich auch eine Quittung für die über Jahre hinweg erfolgten Demütigungen aus russischer Sicht, die man vom Seiten des Westens sich geleistet hat. Stichwort Osterweiterung der NATO, die Art und Weise, wie der Krieg in Jugoslawien geführt worden ist, die Bombardierung Serbiens, das alles passte natürlich den Russen nicht. Und in gewisser Weise rächen sie sich auch und genießen natürlich jetzt ihren neuen Status. Die Russen sind nach wie vor eine der potentesten Mächte dieser Welt. Und die westliche Strategie, diese Realität nicht anerkennen zu wollen, im Gegenteil, Russland immer wieder in die Ecke des Finsterlings zu drängen unter Verweis auf die Menschenrechtsverletzungen in Russland und die autokratische Herrschaftsform Putins, das alles ist ja auch unbestritten richtig. Putin ist ein Autokrat, gar keine Frage. Aber Russland ist eben ein zu wichtiges Land, um es sich mit diesem Land verderben zu können. Und es fehlt der Pragmatismus westlicher Seite im Umgang mit Russland. Das ändert sich jetzt möglicherweise in diesen Tagen. Es wird höchste Zeit. Es kann eine Lösung für den Konflikt in Syrien nicht geben ohne Russland. Denn Russland ist neben dem Iran und neben China der wichtigste Unterstützer dieses Regimes von Bashar al-Assad. Und vor allem in Washington, aber auch in London und Paris hat man völlig falsch eingeschätzt, mit welcher Entschlossenheit diese drei genannten Staaten, Russland, Iran und China, an Bashar al-Assad festhalten. Denn die Art und Weise, wie die Intervention in Libyen gelaufen ist, der Sturz Gaddafis, die Neuverteilung der Ölverträge unter völliger Nichtbeachtung russischer Interessen, dieser Stachel sitzt tief in Moskau und deswegen kann man hier von westlicher Seite nicht auf ein Entgegenkommen Moskaus hoffen, wenn es darum geht, Bashar al-Assad stürzen zu wollen.
Nun hat Russland die Vorlage gegeben für die Gespräche, die jetzt stattfinden. Ein Vier-Punkte-Programm ist eingebracht worden. Das heißt zunächst mal, dass, und das hat Syrien ja schon beantragt, dass sie die sogenannten C-Waffen-Konvention mit unterschreiben will. Das heißt, danach werden dann die ganzen C-Waffen auch offengelegt. Sie werden kontrolliert von Experten und es sollen ja immerhin 1000 Tonnen Giftgase irgendwo lagern in Syrien und schließlich soll das Ganze dann zerstört werden. Das ist, wenn man Experten hört, die sowas schon mal gemacht haben, ein Programm, das auf viele Jahre angelegt ist und nicht nur auf ein paar Tage, wie es die Amerikaner fordern.
Ja, in der Tat, das ist der große Streit oder der große Konfliktpunkt zwischen Russen und Amerikanern bei den Verhandlungen jetzt in Genf. Wie kann man einen Mechanismus einrichten, der gewährleistet, dass Syrien tatsächlich seine Chemiewaffenbestände zur Vernichtung freigibt? Das in einem Land, in dem ja nach wie vor ein Bürgerkrieg herrscht. Es sind gewaltige
auch
Mengen.
Auch in diesen Tagen übrigens. Es wird ja wahnsinnig. Es wird gebombt aus der Luft. Es wird unten geschossen. Also es ist ja nicht so, als ob im Moment Waffenstillstand herrschen würde.
In der Tat, der Krieg geht ohne Rücksicht auf Verluste weiter und wie will man hier nun einen Mechanismus einrichten, dass beispielsweise UN-Inspekteure durch Syrien reisen und gucken, ob das alles mit rechten Dingen dort zugeht, das ist ganz schwierig zu organisieren. Die Russen sind da deutlich optimistischer, sie sagen, wir haben die Möglichkeit, dieses zu kontrollieren, wir wissen, wo das Zeug liegt und wir sind bereit, einen wesentlichen Teil der Verifizierung zu übernehmen. Ob die Amerikaner sich darauf einlassen, ist eine andere Frage, aber im Kern bleibt der Konflikt bestehen, wie kann in einem überschaubaren Zeitraum, und wir reden hier wirklich von eher Wochen als Monaten, geschweige denn Jahren, es erreicht werden, dass Syrien seine Waffenbestände offenlegt und abtransportiert. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und hier entscheidet sich halt, ob es am Ende tatsächlich zu einer friedlichen Übereinkunft kommt oder ob nicht die amerikanische Seite sagen wird, okay, wir waren guten Willens, aber wir müssen erkennen, das alles ist ein Spiel auf Zeit, das akzeptieren wir nicht und deswegen schlagen wir jetzt doch militärisch zu.
Es ist ja auch nicht so einfach, dem Herrn Assad, der jetzt plötzlich da Vorlage auch bekommen hat und den man auch gestern im russischen Fernsehen eher strahlend wieder gesehen hat, dem zu vertrauen. Er ist immerhin einer, der auf sein eigenes Volk schießen lässt. Glauben Sie denn, mit Assad ist sowas wie ein Waffenstillstand überhaupt zu machen?
Das ist schwer zu ermessen. Mein Eindruck ist, dass Leute wie er vor allem getrieben sind von einem politischen Ziel, nämlich die eigene Macht zu sichern und zu bewahren. Und wenn er merken sollte, dass er, um dieses Ziel zu erreichen, substanzielle Zugeständnisse machen muss, dann wird er das tun. Er weiß natürlich, dass die Russen ihn nicht in Regen stehen lassen werden. Moskau hat angekündigt, wenn diese Chemiewaffenbestände abgeräumt werden sollten, wird Syrien im Gegenzug hochmoderne Flugabwehrraketen bekommen. Das ist für Syrien ganz wesentlich, denn diese Chemiewaffenbestände sind ja ursprünglich angeschafft worden als eine Vergeltungswaffe für den Fall eines israelischen Angriffs. Und wenn Syrien diese Waffen jetzt nicht mehr hat, dann ist man natürlich nackt in gewisser Weise gegenüber dem Waffenpotenzial Israels. Und hier haben die Russen das Angebot gemacht, ihr bekommt hochmoderne Waffen geliefert von uns. Bashar al-Assad hat gar keine andere Wahl, als sich auf diesen Deal einzulassen. Die Russen werden ihm schon sehr genau sagen, was er zu tun hat und was nicht. Insofern gibt es Anlass zu einem gewissen Optimismus, aber klar ist, der Krieg geht weiter, wie Sie zu Recht gesagt haben, und es reicht nicht allein über die Chemiewaffen zu verhandeln. Es muss auch einen Mechanismus geben, zwischen Regierung und Opposition ein Verhandlungsangebot wieder aufzunehmen und zu verhandeln über die Frage, wie kann eine Machtübergabe organisiert werden, so dass auch die Opposition an der Macht beteiligt sein wird.
Eben, also der Bürgerkrieg wird ja im Moment mit konventionellen Waffen weitergeführt. Manchmal mutet es schon fast ein bisschen zynisch an, dass es da 100.000 Tote gab. Das scheint noch keine rote Linie zu sein. Und wenn dann Chemiewaffen eingesetzt werden, dann ist plötzlich eine rote Linie überschritten worden. Ist das nicht letztlich für die Syrer viel gefährlicher, wenn Leute mit Kalaschnikows rumlaufen, als wenn da C-Waffen eingesetzt werden?
Ja, natürlich, in letzter Konsequenz auf jeden Fall. Wie gesagt, Sie haben es ja schon erwähnt, über 100.000 Tote, die auf konventionelle Art und Weise ums Leben gekommen sind, das ist ja noch deutlich mehr als die mehreren hundert Toten durch diesen Chemiewaffeneinsatz. Jeder Tote ist natürlich einer zu viel. Aber diese rote Linie, die Barack Obama damals benannte, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, dann werden wir handeln. Ich glaube, das ist eher ein Anlass gewesen, um hier jetzt sich zu Wort zu melden von Seiten Amerikas. Die westlichen Staaten haben sehr frühzeitig darauf gesetzt, dass Bashar al-Assad gestürzt wird von seinem eigenen Volk. Und nicht nur die westlichen Staaten, auch die Türkei und die Golfaraber wollen um jeden Preis den Sturz dieses Regimes. Russland, China, der Iran wollen genau das verhindern. Und die westlichen Staaten haben sich hier ein bisschen falsch aufgestellt, denn er ist eben immer noch an der Macht und er ist heute stärker, als er es je zuvor war. Und tja, was tun mit diesem Mann? Und ich glaube, dass die Amerikaner einen Anlass gesucht haben, um jetzt zugunsten der Opposition einzugreifen. Gibt es keine militärische Intervention von außen? Hat die Opposition, haben die Aufständischen, die Rebellen, wie immer man sie nennen will, keine Chance, die Macht in Damaskus zu übernehmen? Wobei man eben, und das ist der nächste Punkt, den man natürlich erörtern muss, diese Frage hat westliche Politik bislang nicht beantwortet. Wenn man Bashar al-Assad stürzen will, wem will man denn die Macht übergeben? Es ist ja eben nicht so, dass die Opposition noch eine gemäßigte wäre. Das war sie am Anfang, als die Volkserhebung gegen Bashar al-Assad losging. Aber diese Volkserhebung wurde dann im Laufe des immer weiter fortschreitenden Bürgerkrieges gekapert von der Weltpolitik. Was die Syrer wollen oder nicht wollen, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es geht jetzt um einen Kampf, wenn man es so nennen will, zwischen Washington und Moskau. Und auf dem Rücken dieses Kampfes sterben die Syrer. Das ist die bittere, die grausame Realität. Und beide Seiten sind da rücksichtslos. Und es ist ihnen auch letztendlich egal, wie viele Menschen sterben, solange die eigenen geopolitischen Interessen gewahrt bleiben. Und das ist die große Frage. Dennoch, wer soll nach einem Sturz von Bashar al-Assad die Macht übernehmen? Es gibt keine Oppositionsgruppierung, die dieses leisten könnte, keine gemäßigte. Den Ton in militärischer Hinsicht geben Dschihad-Gruppen an, mit denen man eigentlich nicht wirklich politisch gemeinsame Sache machen kann.
Wäre also damit zu rechnen, dass, wenn Assad mal weg wäre, das Land dann irgendwie, ja sagen wir mal, in Kantone zerfällt? Da gibt es dann den Teil, in dem die Gotteskrieger und diese freie syrische Armee sind. Dann gibt es den Teil, in dem die Araber und Kurden sind. Dann gibt es Teile, in denen Assads Leute bisher sind. Das heißt, aus dem großen Syrien würden lauter kleine Teile. Also so ein bisschen dieses Warlord-Modell, was wir ja auch aus Afghanistan kennen.
Ja, in der Tat. Eigentlich gehen die meisten Beobachter davon aus, dass Syrien zerfällt. Also unabhängig von der Frage, ob Assad an der Macht bleibt oder nicht, Syrien als Zentralstaat in der Form, wie wir das gekannt haben die letzten Jahrzehnte, wird wahrscheinlich nicht fortbestehen. Bashar al-Assad, so sieht es jedenfalls gegenwärtig aus, wird das Kernland, das er kontrolliert, auch weiterhin unter seiner Kontrolle behalten. Und die Opposition, wer immer das im Einzelnen ist, sie werden die Grenzgebiete zur Türkei und dem Irak kontrollieren. Und diese Wüstengebiete, die wird Bashar al-Assad vermutlich aufgeben an die Rebellen. Man muss sich immer vor Augen halten, was Syrien für ein Land ist. Syrien ist ein Staat, der sehr stark geprägt ist von verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppierungen. Und diese Gruppierungen waren sich in der Vergangenheit alles andere als freundlich gesinnt. Es ist schon in den vorigen Jahrhunderten immer wieder zu Massakern gekommen, von Muslimen an Christen, von den einen an den anderen. Auch Drusen wurden immer wieder Opfer solcher Übergriffe. Und diese Mentalität, die sehr stark geprägt ist von einem Clan- und Stammesdenken, einem Denken, in dem die religiöse und die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe eine wesentliche Rolle spielt, sie prägt die Identität vieler Syrer. Und in dem Maße, wie der Staat mehr und mehr zerfällt, berufen sich die Leute auf ihre religiöse oder ethnische Identität und organisieren sich in diesem Bürgerkrieg entlang dieser Grenzen. Bashar al-Assad stützt seine Herrschaft ganz wesentlich auf seine eigene religiöse Gruppe, die Alawiten, die etwa 13% der 22 Millionen Syrer umfassen. Und diese Alawiten leben vor allem entlang der Mittelmeerküste Syriens, in der Stadt Homs und in Richtung Damaskus. Und genau da toben auch die heftigsten Kämpfe um die Vorherrschaft. Und die Alawiten werden bis zum letzten Schuss auf Seiten Bashar al-Assads stehen, selbst wenn sie ihn nicht mögen, ihn ablehnen, ihn verachten. Aber die Alawiten wissen, wenn radikale Sunniten die Macht übernehmen, dann müssen sie um ihr Leben fürchten, dann wird es Massaker geben, nicht nur an den Alawiten, auch an gemäßigten Muslimen, an Christen, an anderen. Und das erklärt, warum die religiösen Minderheiten, die unter Assad nie groß zu leiden hatten, solange sie nicht die Machtfrage stellten, die Pest Assad, der Cholera eines möglichen militärischen Vordringens der Dschihadisten bevorzugen.
Aus Anlass des gegenwärtigen Genfer Außenministertreffens über die Syrien-Krise reden wir im heutigen Kontext live mit dem Nahostexperten Michael Lüders. Herr Lüders, nun tobt seit 2,5 Jahren dieser Bürgerkrieg in Syrien. Wir haben vorhin schon aufgezählt, 100.000 Tote, es gibt Millionen Flüchtlinge und das Ganze in einem Waffengang, den Sie immer wieder als einen Stellvertreterkrieg bezeichnen. Was meinen Sie denn damit?
Ja, es ist ein Stellvertreterkrieg insoweit, als die ursprüngliche Volkserhebung, die es ja gegeben hat, vor allem von ärmeren Teilen der sunnitischen Bevölkerung, ländlichen Teilen Syriens, die sich erhoben haben gegen ein Regime, das ihnen keine Perspektive geboten hat. Und hinzu kamen noch viele andere Faktoren, zum Beispiel der akute Wassermangel im Norden Syriens, insbesondere da, wo die Revolte eine ihrer Hochburgen hat. Der akute Wassermangel hat dazu geführt, dass ein Großteil der Bauern, fast 80%, ihre Landwirtschaft aufgeben musste. Und es ist ja also ein großes Potenzial an Unzufriedenheit und an entwurzelten Menschen gestanden, die da entstanden, die sich dann dieser Erhebung angeschlossen haben. Aber dann, nachdem der Krieg länger und länger dauerte, haben die ausländischen Mächte sich eingemischt. Wir haben jetzt die Situation, dass zum Beispiel Saudi-Arabien, das sich als Schutzmacht der Sunniten ansieht. Die Saudis unterstützen militärisch und finanziell radikale Dschihad-Gruppen in Syrien, die gegen das Regime kämpfen, während der Iran umgekehrt das Regime unterstützt mit Waffen, mit militärischen Beratern, mit Logistik. Und die libanesische Hisbollah, die dortige schiitische Miliz, die gleichzeitig eine Partei ist, hat sich aktiv eingemischt in die Kämpfe in Syrien auf Seiten des Regimes, weil die Hisbollah natürlich weiß, in dem Moment, wo Bashar al-Assad und sein Regime stürzen, wird die Hisbollah keine Waffen mehr bekommen von dem Iran, denn dieser Waffennachschub, der erfolgt wesentlich über das Gebiet von Syrien. Also aus der Sicht der Hisbollah und des Irans ist es völlig unvorstellbar, dass man Syrien aufgibt. Und Russland, wie gesagt, will ebenso wie China verhindern, dass der Westen den Durchmarsch macht in der Region. Erst Afghanistan, dann Irak, dann Libyen und jetzt Syrien. Als nächstes stünde dann womöglich der Iran im Visier. Und das ist aus der Sicht Putins völlig inakzeptabel. Das wird er niemals zulassen. Also die rote Linie aus der Sicht der Russen ist ganz eindeutig das Regime von Bashar al-Assad. Das ist zynisch, natürlich ist es das, aber die westliche Politik ist auch nicht von Intelligenz getragen. Und das Dilemma ist, dass man im Westen lange sich gesagt hat, wir wollen, dass Bashar al-Assad gestürzt wird, aber man hat den gemäßigten Kräften in den ersten entscheidenden Monaten keine Waffen geliefert. Hätte man dieses getan, wäre die Situation möglicherweise heute eine andere, aber auch nur vielleicht. Wir wissen es nicht, was dann geschehen wäre. Auf jeden Fall alle Teile der internationalen Politik bewaffnen ihre jeweiligen Gruppen. Die USA versuchen über Saudi-Arabien und Katar ebenfalls die sogenannten gemäßigten Rebellen zu unterstützen, wobei nicht ganz klar ist, wer das eigentlich ist. Genannt wird dann meistens die Freie Syrische Armee. Aber diese Freie Syrische Armee ist militärisch längst ins Hintertreffen geraten. Die einzige militärische Kraft, die dem Regime Bashar al-Assad momentan gefährlich werden kann, das ist die Nusra-Front. Das ist eine dschihadistische Gruppierung, die etwa 10.000 bis 15.000 Kämpfer umfasst, gut ausgebildet, hoch motiviert, viele im Irak ausgebildet. Sie integrieren gleichzeitig Kämpfer aus dem Ausland, aus Tschetschenien, aus Libyen. Einige Deutsche sind auch dabei, einige Europäer generell. Kurzum, es ist also eine ganz schwierige Gefechtslage. Der Konflikt hat sich verselbstständigt, sodass nicht allein Russland und die USA sich verständigen müssen auf eine Lösung. Auch die Syrer selbst müssen, wenn dieses Kämpfen irgendwann einmal vorbei sein sollte, sich fragen, wie sie eigentlich ihren Staat gemeinsam neu gestalten wollen. Wahrscheinlich wird Syrien auseinanderfallen, genauso wie sie es bereits umschrieben haben. Kleine Mikrostaaten, kontrolliert von Kriegsfürsten und von Wegelagerern mit einer teilweise politischen Gesinnung, teilweise auch bloßen Wegelagerer-Mentalität. Sie werden die Zukunft Syriens zunächst einmal wahrscheinlich bestimmen.
Sie haben die Linien jetzt klar benannt. Das sieht ziemlich eindeutig aus und sieht auch so aus, als sei das schwer zu durchtrennen. Besonders darunter leiden ja auch die kleinen Nachbarländer, Libanon, Jordanien. Die werden da immer mehr reingezogen, vor allem durch die Flüchtlinge. Der Libanon, wirklich als kleines Land mit 7 Millionen Einwohnern, hat mittlerweile schon 1 Million Flüchtlinge aufnehmen müssen. Wie können solche Länder denn das verkraften? Gehen die nicht auf die Dauer auch einfach kaputt daran?
Ja, also vor allem für den Libanon gilt das in der Tat, denn der Libanon ist wirklich ein kleines Land und ist nicht in der Lage, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Und das ist eine enorme Belastung für die Infrastruktur des Landes. Die Schulen, die Krankenhäuser sind überhaupt nicht gewappnet für diesen riesigen Ansturm von syrischen Flüchtlingen. Und es gibt mehr und mehr eine antisyrische Stimmung, die sich im Libanon breit macht und natürlich die große Sorge, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Es gab im Libanon wiederholt Kämpfe in der nördlich gelegenen Stadt Tripolis zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Bashar al-Assad. Das hängt damit zusammen, dass auch im Libanon Alawiten und Sunniten und andere religiöse Gruppierungen zusammenleben und natürlich sich unterschiedlich positionieren in diesem Bürgerkrieg in Syrien. Libanon und Syrien sind einander eng verbunden in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht und alles, was in Syrien passiert, hat Auswirkungen für den Libanon. Und der Libanon steht wirklich buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Würde es beispielsweise zu einem Angriff kommen auf Syrien, würde natürlich der Luftraum gesperrt werden über den Libanon, wäre das Land komplett isoliert. Die Sicherheitslage verschlechtert sich mit jedem Tag. Das ist also ein großes Problem. Und die Türkei natürlich, Jordanien, aber auch der Irak haben sehr zu kämpfen mit den Millionen von Flüchtlingen, die es mittlerweile gibt. 2 Millionen haben die Grenzen überschritten. Auch für Jordanien ist das eine enorme Last, ebenfalls ein kleines und armes Land. Also wie das alles weitergehen soll, das ist völlig offen. Die Türkei ist noch am ehesten in der Lage, damit umzugehen. Aber die Gefahr ist in der Tat groß, dass der Konflikt in Syrien, je länger er dauert, immer mehr auch die Nachbarländer in eine Abwärtsspirale hineinführt. Sollte es übrigens zu einem Angriff kommen auf Syrien, daran sind sich eigentlich die meisten Beobachter einig, dann würde die Region völlig außer Kontrolle geraten. Vergessen wir nicht, dass in Syrien immer auch die Gefahr besteht, dass es im schlimmsten aller Fälle auch zu einem Stellvertreterkrieg kommt zwischen Israel und dem Iran. Also es ist eine wirklich, wie man so schön sagt, volatile Situation. Niemand weiß genau, wie sich die Lage in Syrien in 2 Monaten, in 6 Monaten, geschweige denn in 1 oder in 2 Jahren darstellt. Das ist also wirklich eine schwerende Wunde der Weltpolitik. Und Syrien ist geostrategisch zu wichtig, als dass man dieses Land einfach sich selbst überlassen könnte, so wie man das im Falle Libyens getan hat. Syrien ist ein Land, in dem sich die Wege zu vieler Interessen kreuzen. Und wenn es hier nicht zu einer friedlichen Lösung kommt, dann kann Syrien wirklich das Pulverfass werden, das die ganze Region in den Abgrund reißt.
Ein interessantes Detail aus der Rede an die Nation, die Präsident Obama da am Dienstag gehalten hat, interessiert mich noch ganz am Ende unserer Sendung, Herr Lüders. Da schwankte er so ein bisschen zwischen Krieg und Frieden. Und hat aber dabei auch gesagt, Amerika wolle nun nicht länger der Weltpolizist sein. Was könnte denn das längerfristig für den Mittleren und den Nahen Osten bedeuten, wenn sich Amerika da mehr und mehr auch zurückziehen würde?
Es gibt innerhalb der USA, innerhalb der Machtelite und innerhalb der Gruppen, die politisch das Sagen haben, unterschiedliche Interessen. Die einen sagen, wir können uns allein aus wirtschaftlichen Gründen es nicht erlauben, ständig Kriege fernab unserer eigenen Landesgrenzen zu führen. Wir müssen uns bescheiden, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eben die Welt sich weiterentwickelt und wir heute nicht mehr über dieselben Ressourcen verfügen wie noch vor 20, 30 Jahren. Aber es gibt eben auch eine andere Strömung, die durchaus nach wie vor sehr belliziös orientiert ist und die der Meinung ist, dass man die Region, ungeachtet der Erfahrungen in Afghanistan und im Irak, auch weiterhin im amerikanischen Interesse beeinflussen sollte. Nicht zuletzt, um den Sicherheitsinteressen Israels Rechnung zu tragen, aber auch mit Blick auf die Erdölreserven in der Golfregion. Und diese widerstreitenden Interessen, die spiegeln sich auch in den Aussagen von Barack Obama, der ja seinerseits auch sich widersprüchlich verhält. Einerseits gibt er zum Ausdruck, dass die USA nicht den Weltpolizisten geben können. Andererseits droht er zunächst Syrien mit einem Angriff, macht dann einen Teilrückzieher und verfängt sich in den Widersprüchen seiner eigenen Politik, die aber vor allem auch ein Widerspruch ist der amerikanischen Politik insgesamt. Wohin soll die Reise gehen? Barack Obama ist die Symbolfigur, an der sich diese Widersprüche entzünden. Aber auch in den USA selbst ist noch nicht geklärt, ob sich die Amerikaner mit der Rolle eines Zaungastes in internationalen Konflikten begnügen oder nicht. Und diese Entscheidung ist abschließend noch nicht getroffen. Insoweit bleibt der Nahe Osten für die USA, nicht zuletzt aufgrund der engen Verbindung zu Israel, sicherlich ein Hotspot der eigenen machtpolitischen Interessen, auch wenn sich insgesamt die Interessen der USA mehr und mehr vom Nahen in den Fernen Osten verlagern.
Das war der heutige Kontext. Besten Dank für Ihre Analysen in Sachen Syrien. Michael Lüders in Berlin. Am Mikrofon in Basel verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.